So, meine Damen und Herren, jetzt kommt es darauf an, die gute Laune zu halten und möglichst noch zu verbessern. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Während jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums Platz nehmen, versuche ich, sie so ein bisschen einzustimmen in den Fahrplan der nächsten, ich glaube, 1,5 Stunden. Wir haben die Ehre und das Vergnügen, hier gemeinsam auf dem Podium sozusagen den Einstieg in die Thematik zu wählen, das, die Aufwärmphase produktiv zu gestalten und den Dialog mit Ihnen zu eröffnen. Dazu begrüße ich auf dem Podium Frau Dr. Karin Fischer-Blum von der Universität Hamburg. Sie ist die Geschäftsführerin des Verbundes Norddeutscher Universitäten. Fachlich gesehen, sie war es. Gut, dann würden Sie das gleich selbst präzisieren. Frau Dr. Fischer-Blum ist Soziologin und Pädagogin mit einem Forschungsschwerpunkt in der Hochschulforschung und in der Hochschulpolitik. Sie hat für den Verbund mehr als 20 Evaluationsprojekte in der Fachevaluation durchgeführt und beschäftigt sich in jüngster Zeit zunehmend auch mit Fragen der Qualitätskultur in Hochschulen sowie mit der Professionalität von Evaluation und Evaluatoren und ihren weiblichen Entsprechungen. So, dann sitzt auf dem Podium Herr Professor Dr. Erhard Stölting. Ich darf das mal so despektierlich sagen, er zählt zu den Silberrücken unserer Universität. Er ist emeritierter Professor für Soziologie, hat ganz maßgeblich den Aufbau und die Entwicklung seiner Fakultät, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, mitgeprägt. Ich verzichte darauf, Ihnen Anekdoten über Herrn Stölting zu erzählen. Das mag er selbst tun oder nicht. Vielleicht lässt das einfließen in seine Wortbeiträge. Für das Thema des heutigen Tages ist Herr Stölting sehr kompetent. Er hat sich immer mit Reflexionen über Hochschule und Wissenschaft beschäftigt und hat dazu viele Publikationen hervorgebracht, unter denen beispielsweise, um nur eine herauszugreifen, die von Stölting und Schiemank zu erwähnen ist, mit dem Titel Die Krise der Universitäten aus dem Jahr 2001. Herzlich willkommen, Herr Stölting. Neben Herrn Stölting sitzt Herr Benedikt, Professor Dr. Hans-Peter Benedikt. Wir sind in einer Hinsicht verbunden. Wir haben beide an unseren Hochschulen dasselbe Amt inne. Wir sind die Vizepräsidenten für Lehre und Studium. Herr Benedikt an der Fachhochschule Eberswalde. Von Hause aus ist Herr Benedikt Wirtschaftspädagoge. Er ist in Eberswalde Professor für Entrepreneurship und Human Resource Management. Aber auch in seinem vorhochschulischen Berufsleben hat Herr Benedikt immerfort zu tun gehabt mit Qualitätsmanagement und den zugehörigen Verfahren. Und durch seine Funktion als Vizepräsident für Lehre und Studium an der Fachhochschule Eberswalde ist er auch aktuell verantwortlich für die Qualitätsentwicklung, in diesem Fall einer brandenburgischen Fachhochschule. So, dann auf dem Podium. Das gehört zum Begleitprogramm, das ist alles sehr sorgsam einstudiert. Ich hoffe, Sie werden es schätzen und genießen. So, dann auf dem Podium ist Dr. Rüdiger Rhein von der Universität Hannover. Er hat absolviert ein Studium der Germanistik, der Politikwissenschaft und der Erwachsenenbildung. Da sehe ich jetzt auch gerade eine biografische Parallele zwischen Herrn Dr. Rhein und mir. Ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und beide Berufsbiografien zeigen, dass man auch mit diesen Fächern etwas werden kann. Das ist schon meine erste positive Feststellung. Nein. Herr Dr. Rhein ist an der Universität Hannover für mehrere Jahre tätig gewesen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erwachsenenbildung. Derzeit arbeitet er mit am Projekt kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung an seiner Alma Mater der Leibniz-Universität Hannover. Sein Projekt verfolgt die Leitfrage an welchen Stellen Studiengänge hinsichtlich ihrer Gestaltung von Lehren und Lernen kompetenzorientiert weiterentwickelt werden können. So, letztes Wort zu mir selbst als Person. Ich bin an der Universität Potsdam Vizepräsident für Lehre und Studium. Ich mache das hauptberuflich. Ich gehöre nicht zur Akademie der Universität. Ich bin sozusagen als Administrator hier. Ich bin selbst von Hause aus Historiker und Politologe. Habe mal vor vielen Jahren eine Habilitation im Fach Alte Geschichte absolviert. Bin dann für einige Jahre in den Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingetreten und habe dort im Wissenschaftsministerium Hochschulsteuerung und Hochschulmanagement gemacht und bin seit 2007 hauptamtlicher Vizepräsident der Universität Potsdam. Und es ist meine Ehre und mein Vergnügen, Sie durch diese Podiumsdiskussion zu geleiten, die unter dem Oberthema steht: Chancen und Begrenzungen von Qualitätsmanagement, von Evaluation in Lehre und Studium. Es ist natürlich damit verbunden, die Suche auch und die Diskussion über wissenschaftsadäquate Verfahren und Methoden, mit denen Evaluation stattfinden kann. Evaluation von Lehre und Studium, das ist, glaube ich, evident und dennoch nicht zu selbstverständlich, als dass es nicht erwähnt werden sollte, ist heutzutage ein wichtiger Teil universitären oder hochschulischen Qualitätsmanagements, aber es ist nicht zugleich das ganze Qualitätsmanagement. Evaluation von Lehre und Studium ist ein Mittelstück darin, aber es gibt durchaus andere Handlungsfelder eines umfassenden Qualitätsmanagements, das ebenso die Forschung oder die Nachwuchsförderung oder die Weiterbildung, aber auch die Dienstleistungen einer Hochschule erfassen kann und erfassen sollte. Gleichwohl, da die Lehre einer der zentralen Kernprozesse einer Hochschule ist, sollte der Evaluation der Lehre auch ein entsprechend großer Stellenwert beigemessen werden. Wir an der Universität Potsdam sind da vielleicht nicht ganz untypisch. Ich würde unseren Status hinsichtlich der Evaluation von Lehre und Studium und hinsichtlich des Aufbaus eines Qualitätsmanagements so beschreiben: Wir reden inzwischen nicht mehr über das Ob, sondern wir reden über das Wie. Und das ist schon mal eine ganz positive Entwicklung. Und wir sind weit davon entfernt, ein fertiges, wirksames Qualitätsmanagement implementiert zu haben. Wir sind aber auf dem Weg dahin. Wir haben unsere Konzeption entwickelt und formuliert und wir haben mit den Fakultäten einen regen Dialog über den Sinn und den Unsinn und die Einführung und die Modalitäten eines solchen Qualitätsmanagements. Unsere Potsdamer Beiträge hier in der Diskussion, die möchte ich mal bezeichnen als ganz normale, durchschnittliche Erfahrungswerte einer deutschen Hochschule. Damit soll es jetzt der Vorrede genug sein. Für den Ablauf der Podiumsdiskussion ist vorgesehen, dass wir im Prinzip zwei Runden machen. Die erste Runde folgt einer Leitfrage, die ich gleich formulieren werde, und gibt jedem Mitglied des Podiums die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement. Dann werden die Diskutantinnen und Diskutanten auf dem Podium sich darüber ein bisschen austauschen, kurze Zeit. Dann gibt es eine zweite Fragerunde, die wiederum mit kurzen Statements der Podiumsteilnehmer beginnt, und dann wird die Diskussion geöffnet zum Plenum und wird dann gegen 15 Uhr ihren Abschluss finden können. So, damit also zur ersten Fragerunde. Ich sollte sicherheitshalber einen Blick auf die Uhr werfen, ob wir noch im Zeitplan sind. Wir haben also schon 6 Minuten Verzug. Das schaffen wir locker. Es geht jetzt um den Einstieg in das Thema, und ich würde gerne 1-2 Fragen vorformulieren und dann die Mitglieder des Podiums um ihre Stellungnahmen bitten. Wie lassen sich die verschiedenen Anforderungen an Evaluation in Lehre und Studium hinsichtlich des Etablierens einer Qualitätskultur, hinsichtlich des methodisch zweifelsfreien Vorgehens mit dem Anspruch zur Vermeidung von Gerechtigkeitslücken und mit dem Erzeugen von belastbaren, steuerungsrelevanten Informationen zusammenbringen. Wie lässt sich das zusammenbringen? Welchen Beitrag kann die Evaluation zur Hochschulentwicklung leisten? Welcher Stand ist erreicht worden und wohin sollte die Evaluation sich entwickeln? Sie sehen, das ist nichts mehr und nichts weniger als das Thema kleiner Monographien. Und darum bitte ich jetzt unsere Podiumsteilnehmer. Bitte schön, Frau Dr. Fischer-Blum.
Ja, guten Tag und schönen Dank für die Einladung. Ich glaube, die Einladung ist aus drei Gründen erfolgt. Erstens, Sie sollten ein Ausstellungsstück erleben. Ich war oder bin die erste bezahlte Evaluatorin in der Bundesrepublik gewesen. Das war 1994 und dann ging es Schlag auf Schlag los. Sie können das hier im Raum sehen, wie viele es inzwischen sind. Der zweite Grund ist wahrscheinlich der, den Sie gerade gesagt haben. Ich war 12 Jahre lang Geschäftsführerin des Verbundes Norddeutscher Universitäten, bin es seit dem 1. Februar nicht mehr. Die Stelle ist ausgeschrieben und solange mache ich noch die Beauftragte für die Projekte, bis die Stelle neu besetzt ist. Und der dritte Grund ist, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Evaluation, die sich für die Evaluation in allen Politikfeldern interessiert, hat aber auch einen Arbeitskreis Hochschule und dessen Sprecherin bin ich. Zu Ihrer Frage. Evaluation, so wie wir es jedenfalls in Deutschland in der Wissenschaftspolitik auffassen, beschäftigt sich mit der Qualität von Studium und Lehre. Und Qualität ist wie Schönheit. Sie entsteht im Auge des Betrachters. Zugegeben, bei Qualität könnte man noch hinzufügen, in den Augen der Nutzerinnen und Nutzer. Das bedeutet, wer Evaluation plant, sollte als erstes fragen, wer soll denn von dieser Evaluation etwas lernen und wer soll sie entscheiden? Als Gesamtinstitution einer Universität oder einer Fachhochschule ist man natürlich gut beraten, sich erst einmal die Perspektive der Studierenden zu vergegenwärtigen und deren Praxis zu beleuchten. Nicht nur, weil unsere Haushalte über die Zahl der Studierenden geregelt werden, sondern und auch nicht nur, weil die Studierenden die Botschafter und Botschafterinnen für das Image unserer Institutionen sind, sondern weil die Qualität von Lehre in ihren Augen entsteht, in den Augen der Studierenden entsteht das Bild von guter Lehre. Das heißt, Evaluation sollte nicht nur Lehrende darin unterstützen, ihre Lehre weiterzuentwickeln, sondern auch im Blick behalten, dass die Urteilskraft von Studierenden und die Argumentationsfähigkeit von Studierenden, was gute Lehre angeht, gefördert wird. Die zweite Gruppe, denen wir nützen sollen als Evaluatorinnen und Evaluatoren, sind die Lehrenden selbst. Sie erwarten zu Recht eine Erleichterung bei der Programmplanung und bei der Programmrevision ihrer Curricula sowie Hinweise für die eigene Weiterentwicklung. Ob man das Hochschuldidaktik nennt wie Herr Lenzen oder nicht, das kann man sich dann darüber streiten. Fakultäten und Universitätsleitungen haben ähnlich wie Lehrende ein Interesse an Informationen darüber, wie die Programme denn laufen. Und immer dann, wenn Programme neu eingeführt werden, dann sind diese Interessen fast identisch, weil man die ersten Verbesserungsmaßnahmen daraus ableiten will. Ansonsten ist es auf Leitungsebene eher ein Interesse daran, Informationen für die Steuerung zu erhalten und für die Rechenschaft, die über die Institution nach außen hin ausgelegt werden soll. Dafür reichen im Allgemeinen Faustzahlen. Hochkomplexe Organisationen wie Universitäten und Fachhochschulen, sie sind voller Experten, deren wesentliche Lern- und Arbeitsprozesse sich weitgehend einer quantitativen Beschreibung oder Steuerung entziehen. Das heißt, die Organisationsentwicklung braucht als Herzstück die informierte Selbststeuerung der Beteiligten. Da möchte ich bitte, dass Sie wirklich alle drei Bestandteile dieses Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Das ist erstens selbst, klar, komplexe Organisationen brauchen, dass ihre Mitglieder die Kriterien für die Handlung und für die Arbeiten inkorporieren, damit sie die Handlung selber ausführen. Zweitens habe ich das Wort Steuerung benutzt. Das ist ein Modewort. Ich hätte auch sagen können, aufgeklärte Entwicklung. Aufgeklärte Entwicklung meine ich in diesem Falle wirklich mit Verfahren, die allen Beteiligten darin offenstehen. Und das Dritte, die informierte Selbststeuerung, soll heißen, es findet nicht willkürlich statt. Nicht 5 Ordinarien entscheiden darüber, wie das weitergehen wird, sondern empirisch basiert werden die Perspektiven aller Beteiligten am Prozess einbezogen. Wenn Evaluation Bestandteil dieser informierten Selbststeuerung wird oder werden soll, dann bedeutet das, dass die Evaluatorinnen und Evaluatoren ein berufliches Selbstverständnis entwickeln müssen, zu Verfahren zu entwickeln, die mit offenen Ergebnissen arbeiten und die den Standards folgen von Unabhängigkeit im Urteil und vom Auftraggeber, von Fairness gegenüber den Untersuchten und von Nützlichkeit gegenüber der Institution.
Vielen Dank. Ein klares Statement mit 2 Schlaglichtern, die ich mir gemerkt habe. Das erste, ich habe gelernt, habe mitgenommen, dass Qualität auch als ästhetische Kategorie begriffen werden kann. Das eine. Und das andere, Evaluation hat ganz viel mit Transparenz zu tun. Also Selbststeuerungsfähigkeit auf der Basis offengelegter Ergebnisse. Damit gebe ich das Wort weiter an Herrn Professor Stölting und bitte Sie um Ihren Input. Vielen Dank.
Ja, ich kann leider kaum widersprechen. Deswegen sage ich jetzt was anderes. Und außerdem sehe ich meine Rolle hier ein bisschen so als aus meiner soziologischen Selbstverständnis im Verbreiten von schlechter Laune. Wir werden sehen. Die eine Sache ist die, wenn ich zunächst mal den Vorlauf der Evaluation und den Evaluationsprozess ansehe, hat der ja eine wunderbare Entwicklung gemacht seit den 60er Jahren, seit Derek Lassalle Prize, sind Verfahren entwickelt worden, die tatsächlich den Wissenschaftsprozess, die Wissenschaftsentwicklung transparenter machen. Es gibt aber eine Gefahr, die schon angesprochen ist, von Ihnen ist sie angesprochen worden, sie ist von Herrn Lenzen angesprochen worden, aber möglicherweise, und das macht das schlechte Laune-Motiv aus, nicht mit der Brisanz, die es tatsächlich haben kann. Ich nähere mich dem Wissenschaftsprozess, den wissenschaftlichen Organisationen über Indikatoren. Das muss ich machen, anders geht das gar nicht. Und ich entwickle entsprechende Verfahren, mithilfe von Indikatoren, Strukturen, Entwicklungen dergleichen zu untersuchen. Die Gefahr, die da bestehen kann, die man überhaupt nicht abwenden kann, aber die einem bewusst sein sollte, ist, dass die Indikatoren zu Kennziffern werden, zu Kennziffern, die dann zu Maßnahmen führen, die zu einer Veränderung der Indikatoren führen, aber unter Umständen nicht zu einer Verbesserung der Situation. Das heißt etwa, die Publikationen nehmen zu, aber sie werden nicht besser. Die Zahl der Absolventen nehmen zu, aber die Absolventen sind nicht besser. Die Noten sind besser, aber die Leistungen, die dahinter stehen, sind nicht besser. Und dergleichen. Das heißt, ein altes Problem, was hier in der Gegend nicht ganz unwichtig war, im Sozialismus, taucht wieder auf, nämlich dass man hofft, über die Manipulation von Kennziffern zu einer Verbesserung der Situation zu kommen, dass das nicht ausreicht, dass man wieder Dysfunktionen feststellt und dass man dann die Kennziffern vermehrt und damit zu einer ungeheuren Bürokratisierung kommt, die dann überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Das ist eine Gefahr. Der Hinweis soll nicht bedeuten, dass man nichts tun soll oder dergleichen. Aber man sollte diese Gefahr im Hinterkopf behalten, so wichtig die ganze Entwicklung der Wissenschaftsmessung seit Derek Lassalle Prize gewesen ist. Zweitens, was in der Frage mit enthalten war, war die Frage der Gerechtigkeitslücken. Das war ja ausdrücklich angesprochen. Ich würde dort, und das ist eine strukturelle Überlegung, die ich habe, nicht nur Gerechtigkeitslücken, sondern bestimmte Dysfunktionen sehen. Im alten System war es so, es gab schlechte Professoren, es gab schlechte Institute, es gab schlechte Studenten und es gab gute Professoren, gute Institute und dergleichen. Natürlich ist das ungerecht, dass die Guten genauso behandelt werden wie die Schlechten. Und es ist wünschenswert, einen solchen Zustand zu verbessern. Jetzt, das Problem ist bei allen strukturellen Entwicklungen, dass strukturelle Entwicklungen, dass entweder ihre Ziele verpassen, was passieren kann, was Bologna teilweise vorgeworfen wird, oder dass die Ziele erreicht werden, aber dass zugleich Prozesse und Strukturen initiiert wurden, die man sich überhaupt nicht gewünscht hat. Ein Teil dieser Dysfunktion ist absehbar und ein Teil ist nicht absehbar, da muss man nachsteuern. Auch dieser Hinweis ist keiner darauf, dass man dort nun die Hände in den Schoß legen sollte und nichts tun sollte, aber man sollte bereit sein zu akzeptieren, dass dort Fehlfunktionen auftauchen können und dass es unter Umständen, und das wäre von Fall zu beurteilen, es sein kann, dass man eine Gerechtigkeitslücke lieber bestehen lässt, als sie abzuschaffen, weil die Kosten zu hoch sind, sie zu beseitigen. Oder weil das durch das Abschaffen einer Gerechtigkeitslücke vielleicht Dysfunktionen entstehen, die man überhaupt nicht haben will, oder andere Gerechtigkeitslücken sich auftun, was immer. Also das wäre sozusagen auch Fehlfunktionen, Dysfunktionen, kleinere Ineffizienzen wären zu überlegen, lässt man die lieber leben oder verändert man die über die Wobei bei dem Evaluieren und dem ganzen Qualitätsmanagement immer auch mit zu bedenken ist, und das ist, denke ich, eines Zentrales, das könnte auch teilweise in die Reflexionen des Kongresses mit eingehen, dass die Evaluation beziehungsweise das Qualitätsmanagement nicht nur etwas misst, sondern den ganzen Prozess auch verändert. Und die Frage ist, ob man diese Veränderungen haben will. Herr Lenzen hat bereits angesprochen, das Problem der Zeit etwa. Das ein ganz starker Faktor ist, der vielen Wissenschaftlern auf dem Leib brennt. Sie wollen gar nicht mehr Geld haben, einige schon, ich auch, aber viele wollen nicht mehr Geld haben. Aber was sie brauchen, ist mehr Zeit. Und auch nicht mehr Zeit, um angeln zu gehen, sondern um zu forschen. Also sozusagen das knappste Gut, was an der Universität entsteht. Und schließlich vielleicht als Letztes, das Thema der Qualitätskultur, was eigentlich damit reinspielt, ich kann an dieser Stelle Herrn Lenzen erstmal zustimmen. Eigentlich ist es eine Veränderung der Perzeption der Hochschullehrer oder des Hochschulwesens, dass sie überhaupt eine Qualitätskultur brauchen. Sie sollten tatsächlich das Letzte geben. Wir alle wissen, dass nicht alle das Letzte geben. Das Entscheidende ist, und das wäre sozusagen bei der Einschätzung auch des deutschen Systems, also des Systems in unserem Lande, wenn man bedenkt, wie radikal unterfinanziert das deutsche Hochschulsystem war, ist es eigentlich doch außerordentlich leistungsfähig gewesen, also bisher. Es hat eine außerordentliche Qualität produziert im Vergleich mit den Kosten, wenn ich das mal auf amerikanische Verhältnisse, die sehr viel reicher sind, existieren. Zweitens muss man bedenken, und das weiß ich aus Untersuchungen von Studierenden, die ins Ausland gegangen sind, über Studierende, die ins Ausland gegangen sind, ein großer Teil hat außerordentlich einen Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Die waren gut. Und es waren nicht immer die Besten, die gegangen sind. Und sie haben bessere Noten dort bekommen, als sie hier bekommen haben. Und sie haben dort auch bessere Noten, als hier bekommen. Also wir waren nicht schlecht. Und deutsche Absolventen sind, sofern es sich um Wissenschaftler handelt, in den USA, in England, in Kanada, in Australien auch tatsächlich untergekommen. Das könnte nicht sein, wenn das Prestige schlecht gewesen wäre. Und das Prestige wäre nicht gut geblieben, wenn es alles Versager gewesen wäre. Das bedeutet wiederum nicht, und das wissen wir alle, dass es nicht große Verbesserungspotenziale gibt, mit denen man umgehen kann. Das ist die schlechte Laune, die ich verbreiten wollte.
Schönen Dank, Herr Störting. Ich glaube, das reicht nicht, um schlechte Laune zu erzeugen. Ich denke, wir sollten mitnehmen, dass uns allen miteinander bewusst ist, dass Qualitätsentwicklung zu betreiben, aktiv zu betreiben, noch keine Aussage darüber trifft, auf welchem Qualitätsniveau man ansetzt. Auch ein hohes Qualitätsniveau, das wir für unser Hochschulsystem durchaus reklamieren, verträgt methodisch adäquate Qualitätssicherungsverfahren denen zu eigen ist. Darauf haben Sie hingewiesen, dass sie an ihren Rändern gewisse Dysfunktionen produzieren, die man wahrscheinlich nie wird ausschließen können, und dass alle indikatorengestützten Steuerungsprozesse solche Sekundärmotivationen, sage ich mal, erzeugen, handlungsleitend sind in einem Sinne, den man gar nicht haben möchte. Das muss man sich bewusst halten. Das wird sicher auch Thema der weiteren Diskussion sein, für die ich jetzt Herrn Benedikt um sein Statement bitte.
Also zunächst darf ich sagen, Herr Stölting, so schlechte Laune haben Sie gar nicht verbreitet. Also ich fühle mich noch ganz gut. Und ich denke, die schlechte Laune, die lässt sich auch schwer übertragen, denn ich bin unwahrscheinlich positiv überrascht über die Beteiligung. Als ich mich nämlich vorbereitet habe auf den heutigen Tag, da dachte ich, wahrscheinlich sitzen im Podium mehr als in den Rängen. Und heute muss ich feststellen, nein, das Thema ist unwahrscheinlich nachgefragt und in den Hochschulen angekommen. Und mich überrascht das deshalb, denn Sie haben das ja vorhin erwähnt, ich hatte auch ein Leben vor der Hochschule, und mein Leben vor der Hochschule hat sich in einem Bereich abgespielt, den ich vielleicht lieber jetzt nicht erwähne. Sie haben gerade erwähnt, Manipulation von Kennziffern, und da gibt es eine Branche, die mittlerweile sehr berühmt ist, die da sehr viel manipuliert hat mit Kennziffern, also das ist die Finanzwirtschaft. Und als ich da in der Finanzwirtschaft über ein Jahrzehnt lang mich mit dem Thema Qualität beschäftigt habe, aber ich muss vielleicht zu meiner Entschuldigung dazu sagen, oder damit Sie mich nicht gleich bewerfen hier vorne, also ich habe mich auf den Bildungsbereich bezogen und nicht auf die Steuerung von Derivaten und solchen Dingen. Aber das war schon genug, die Frage zu stellen, was ist eigentlich Qualität in der Bildung und wie kann man Prozesse steuern, dass am Ende auch etwas dabei herauskommt. Und für mich war etwas ganz selbstverständlich, was offensichtlich jetzt so langsam in den Hochschulen ankommt. Und das war für mich so das Erste, was ich lernen musste, dass man offensichtlich in den Hochschulen einen anderen Qualitätsbegriff hat im Bereich der Bildung und im Bereich der Lehre, als es in den Industriebetrieben oder auch in den Wirtschaftsbetrieben teilweise ist. Also bei uns war das relativ klar, dass Qualität etwas auch mit dem Output zu tun haben musste. Also wenn wir gefragt worden sind, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ihr habt da ein paar Millionen in die Hand genommen, habt Qualifizierungsmaßnahmen gemacht, habt dort geschult. Dann war die erste Frage, was kommt denn dabei hinten raus? Also wenn ich zum Vorstand gelaufen bin und habe die Frage gestellt, ich brauche Geld für den Personalbereich, ich brauche Geld für Bildungsmaßnahmen, dann war die Frage, was kommt dabei hinten raus? Und diese Frage, die habe ich bis vor wenigen Monaten in der Hochschule so nicht gehört. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass offensichtlich der Bologna-Prozess mittlerweile auch ein bisschen breiter verstanden wird. Es ist also nicht nur ein Umstellen von Diplomstudiengängen auf Bachelor und Master, sondern es ist ein weitreichender Strukturwandel. Ich möchte sogar von einem Paradigmenwechsel sprechen. Und einer der Punkte, die sehr deutlich werden, ist, dass Bologna offensichtlich jetzt auch eine stärkere Output-Orientierung zur Folge hat. Also wir sind mittlerweile verpflichtet, und das ist kein Wunsch oder das ist nicht nice to have, sondern das kann man nachlesen in Qualifikationsrahmen oder Frameworks, wie die dann so neudeutsch heißen. Da steht nämlich drin, dass bestimmte Kompetenzen vermittelt werden müssen und dass am Ende eine bestimmte Kompetenz bei den Studierenden angekommen sein muss oder vermittelt worden sein muss. Also ich will die Diskussion an der Stelle nicht aufmachen, was man unter Kompetenz verstehen kann, denn das ist sicherlich unterschiedlich zwischen einem Physiker oder einem Mathematiker und einem Betriebswirt. Aber letztendlich geht es um so etwas wie Beschäftigungsfähigkeit, in der globalen Wirtschaft zu bestehen, also Menschen zu qualifizieren, damit sie mit dem Fachwissen, was sie dort haben, nicht in der Ecke stehen, sondern sich am Arbeitsmarkt erfolgreich profilieren können und erfolgreich ihr Leben gestalten können. Und das ist ein Auftrag, der mit Bologna offensichtlich so langsam jetzt auch die Hochschulen erreicht. Und wenn ich jetzt mal die traditionellen Evaluierungsmechanismen und Instrumente mir betrachte, die ich auch bei uns an der Hochschule gefunden habe, dann war das doch eher ein Konzentrieren auf Prozessvariablen. Also wie zufrieden sind die Studierenden mit der Lehrkraft, wie war die Pausenversorgung oder wie ist das gut gelaufen? Also ein paar Strukturvariablen sind da noch mit erfragt worden. Der Workload, vielleicht ein paar didaktische Fragestellungen, die dazu kamen. Also es war aber der Fokus wesentlich stärker auf die Prozessvariablen und Strukturvariablen und die Ergebnisvariablen doch relativ schwach. Also ich kann das jetzt nicht repräsentativ sagen. Ich spreche mal von dem, was ich so erlebt habe an der Hochschule, wo ich jetzt arbeite. Aber der Blick geht natürlich auch ein bisschen an die Hochschulen in Brandenburg hinaus. Und ich stelle momentan fest, dass wir in diesem Paradigmenwechsel doch plötzlich anfangen, über Messziele wieder zu diskutieren und die Frage stellen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und da eilt uns immer wieder dieser ganz fragile und ganz schwache Qualitätsbegriff, der herumsaust. Und vielleicht muss man vielleicht von den Qualitäten sprechen, denn je mehr Leute man befragt, desto mehr Antworten bekommt man, was Qualität überhaupt sein kann. Und wir haben gerade eine Arbeitsrunde und ich sehe auch ein Mitglied der Arbeitsrunde, der gerade fleißig mitschreibt. Also die Frage ist natürlich, was soll am Ende dabei herauskommen? Und wir sind da nicht mehr frei und deshalb müssen Qualitätssysteme und auch die Evaluierungssysteme aus meiner Sicht neu durchdacht werden. Ich will es mal als Provokation in den Raum stellen und an der Stelle mein Eingangsstatement damit erstmal abschließen.
Ja, schönen Dank, Herr Benedikt. Ihrem Statement verdanken wir die Hinorientierung unseres Blickes auf den Kompetenzerwerb und die Learning Outcomes. Das verdeutlicht uns nochmal die Notwendigkeit, immer im Auge zu behalten, dass Evaluation niemals Selbstzweck ist, sondern lediglich Verfahren und Instrumente bereitstellt, um möglichst präzise formulierte Zielsetzungen überprüfbar zu machen. Und vielleicht ist das auch eine passende Überleitung zum Kompetenzprofil von Herrn Dr. Rhein, der ja kompetenzorientierte Studiengangsentwicklung betreibt und der gewiss aus dieser Tätigkeit heraus eine eigene Sicht auf das Thema Evaluation und Qualitätsentwicklung hat. Bitte schön, Herr Dr. Rhein.
Ja, danke schön. Ich habe eben auch so gedacht, als ich die ersten drei Eingangsstatements gehört habe, dass ich vielleicht auch in der Tat eine besondere Rolle hier habe, weil ich nämlich selber gar nicht Evaluation mache, sondern mich, wie Sie eben gerade gesagt haben, eher mit der Frage beschäftige, wie Kompetenzen im Studium erworben werden können, welche Kompetenzen erworben werden und wir dieses Projekt eigentlich auch nur betreiben können, meiner Auffassung nach, indem wir den Bildungsauftrag von Universität erstmal rekonstruieren. Und ich würde eigentlich jetzt mein Eingangsstatement auch in dieser Perspektive anlegen, also zu gucken, was hat Evaluation eigentlich mit der Rekonstruktion des Bildungsauftrages von Universitäten zu tun. Insofern nehme ich mir auch mal die Freiheit, eine Ihrer Fragen herauszugreifen, nämlich die Frage, welchen Beitrag leistet Evaluation für die Hochschulentwicklung? Ich glaube, dass Evaluation in der Tat einen Beitrag leisten kann, wenn sie sich, und das wäre die Voraussetzung, als Profession versteht. Und das bedeutet nicht, dass sie lediglich professionell arbeitet. Professionell arbeiten ist eine Selbstverständlichkeit, State of the Art, sachkundig sein Geschäft zu betreiben, sondern sich als Profession zu verstehen, heißt eben auch, sich der Koproduktionsbedürftigkeit des Geschäftes bewusst zu werden. Man braucht immer auch den anderen. Man ist eben immer auch auf Mitwirkung angewiesen, erstens. Und zweitens, glaube ich, sollte man im Bewusstsein halten, dass Evaluation keine technische Tätigkeit ist, sondern ein soziales Handeln. Man begibt sich in Interaktionen und das erfordert Empathie, Wertschätzung und Respekt. Damit einhergeht, glaube ich, dass Evaluation nicht heißt, lediglich Daten zu sammeln, sondern vor allen Dingen kommt es darauf an, Sinn zu rekonstruieren. Was heißt es eigentlich, Wissenschaft zu betreiben und was heißt es, Wissenschaft zu lehren? Wenn sich Evaluation als Profession versteht, denke ich, dass sie zweitens nicht nur auf der Ebene des deskriptiven Diskurses verbleiben darf, sondern sie muss auch einen explikativen Diskurs führen. Mit diesen beiden Begriffen deskriptiv und explikativen Diskurs übernehme ich eine Terminologie von dem Philosophen Herbert Schnedelbach. Der unterscheidet zwischen drei Diskursebenen. Im explikativen Diskurs sagt er, führen wir eine grundlegende Verständigung darüber herbei, was wir denn unter den verwendeten Begriffen und Konzepten verstehen wollen. Was also heißt Qualität zum Beispiel? Was sind Kompetenzen? Im normativen Diskurs erörtern wir, ob es sich bei den Dingen tatsächlich um das handelt, was wir in ihnen zu sehen glauben. Und im deskriptiven Diskurs treffen wir dann empirische Aussagen über die Dinge. Und wie gesagt, Evaluation darf sich nicht nur auf der Ebene des deskriptiven Diskurses verfangen, also empirische Aussagen zu treffen, sondern sie muss eben auch die Konzepte, mit denen sie es zu tun hat, also was heißt es, Wissenschaft zu betreiben, was ist Qualität, auf der Ebene des explikativen Diskurses durchleuchten. Und ich denke, wir brauchen auch inneruniversitär Orte, an denen wir uns genau über diese Dinge verständigen können. Was machen wir, mit welchen Begriffen verständigen wir uns über diese Dinge und mit welchen Konzepten gehen wir um? Ja, und der dritte Punkt, wenn sich Evaluation als Profession verstehen will, ist, dass sie, glaube ich, ihren vornehmen Auftrag darin sehen sollte, den Bildungsauftrag der Universität herauszuarbeiten, wohl wissend, dass sich Wissenschaft selbst gar nicht als Bildungsgegenstand attribuiert. Das Wissenschaftssystem ist zunächst einmal selbstreferenziell und fasst sich nicht als Bildungsgegenstand auf. Wissenschaft ist eine Institution, verstanden soziologisch gesehen als handlungsleitende Sinn- und Deutungszusammenhänge. Woran halten wir uns, wenn wir etwas machen? Und Universitäten sind Organisationen als soziale Gebilde. Dieser Unterschied ist, glaube ich, relevant, weil Evaluation in der Regel auf Organisationen, aber nicht auf Institutionen abzielen kann. Wenn wir im Bewusstsein halten, dass es um Bildung geht, dann scheint mir wichtig zu sein, wenn Bildung mehr sein soll als nur die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, dass wir Bildung als ein Ergebnis einer sozialen Praxis auffassen müssen. Nämlich derjenigen sozialen Praxis, in der sich Lernende, Studierende, subjektiv bedeutsame Gegenstände zu eigen machen in einem Interaktionskontext. Nämlich in der Interaktion mit Lehrenden. Wobei diese Lerngegenstände, also der Studieninhalt, niemals Lerngegenstand an sich ist, weil er nämlich einer vorgängigen Praxis namens Wissenschaft entstammt. Und in einer gelingenden Bildungssituation, die ja Gegenstand auch der Evaluation ist, treffen eben Lehrende, die in ihrer Person den Bildungsgegenstand als etwas Relevantes verkörpern, auf Lernende, für die der Bildungsgegenstand idealerweise eine subjektive Bedeutsamkeit besitzt. Wobei eben klar ist, dass diese Bildungssituation auf zwei Seiten, auf beiden Seiten Gefährdungen ausgesetzt ist. Sei es, dass Lehrende die Relevanz nicht verkörpern, oder sei es, dass den Lernenden, den Studierenden die Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes auch noch nicht bewusst ist. Ja, wenn also der Auftrag von Evaluation darin besteht, den Bildungsauftrag der Universität immer wieder neu herauszuarbeiten, heißt es eben auch, darauf zu gucken, inwiefern ein Studium dazu beitragen kann, dass Studierende entweder Mitglied der Scientific Community werden können oder aber, dass sie sich auf Situationen vorbereiten können, der Berufstätigkeit, in der sie dann ihr fachwissenschaftliches Wissen fruchtbar machen können, also professional werden, oder aber vielleicht als dritter möglicher Bildungsauftrag auch inwieweit Studierende befähigt werden können, eine intellektuelle Haltung einnehmen zu können in Prozessen der Aufklärung, Verständigung und theoretischen Bearbeitung von Problemen, die uns alle angehen. Evaluation könnte also studiengangsbezogen versuchen, und dann knüpfe ich auch ein bisschen den Bogen zu dem Projekt, was wir betreiben, versuchen herauszuarbeiten, wie das Studium unter anderem dazu beiträgt, mit unspezifisch definierten offenen Problemstellungen umzugehen, für die es noch gar keine eindeutigen Lösungen gibt. Inwieweit trägt das Studium dazu bei, mit Komplexität umzugehen, in Möglichkeitsräumen zu denken oder aber auch theoretisch reflexive Kompetenzen zu erwerben?
Auch Ihnen, Herr Dr. Rhein, herzlichen Dank für Ihr Statement. Ich fand das jetzt sehr anregend und möchte mit einer vielleicht etwas zugespitzten Bemerkung über Ihren Beitrag die Diskussion unter den Podiumsteilnehmern in Gang setzen. Sie erlauben mir, dass ich es mal wirklich provokant frage. Wir wissen ja, Akteure in Hochschulen sind alles kluge und eloquente Leute, die Ich differenziere es ein wenig, Herr Stölting, ich glaube, Sie sind dann mehr einverstanden. Bisweilen sind auch Mitglieder und Akteure in Hochschulen kluge und eloquente Leute, die es sich in besonderem Maße angelegen sein lassen, mit Geschick auch Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Wenn ich also vor der Aufgabe stehe, verantwortlich zu sein für die Qualitätsentwicklung in einer Hochschule und mich das ungute Gefühl beschleicht, dass die Diskussion auf der Ebene des explikativen Diskurses, Herr Dr. Rhein, dazu genutzt wird, also was heißt Qualität, nichts anderes als sozusagen die Aporie herauszuarbeiten, dann bringt mich das nicht weiter. Was mache ich dann? Mit anderen Worten, also ich hatte kürzlich selbst so eine Gesprächssituation, wo ich auf einem Podium saß und das Qualitätsmanagement meiner Hochschule vorstellte und zu verteidigen hatte. Und ein bisschen ist man ja schon eingestellt auf die typischen Gesprächskonstellationen, die dabei entstehen. Da wurde ich dann von einem gestandenen Professor gefragt, was ist denn eigentlich Qualität? Sagen Sie mir das doch. Sie wissen das doch selbst nicht, was Qualität ist. Und ich überlegte mir einen kurzen Moment, ob ich jetzt irritiert sein soll oder nicht, habe mich entschlossen, nicht irritiert zu sein und habe gesagt, in Bezug auf Lehre und Studium im Kontext von Bologna ist Qualität nicht dann, wenn ich Ihnen sage, was Qualität ist, sondern wenn Sie als Verantwortlicher für den Studiengang sagen können, welche präzisen Kompetenzziele Sie verfolgen und ob Sie diese Kompetenzziele erreichen oder nicht erreichen und ob Sie sich Gedanken darüber machen, warum Sie sie möglicherweise nicht erreichen und welche Mittel und Wege Sie gehen, welche Mittel Sie ergreifen und welche Wege Sie gehen, um gegebenenfalls im nächsten Anlauf besser zu den definierten Kompetenzzielen zu gelangen. Und das setzt eine gewisse Transparenz voraus in der Zwischenbewertung von erreichten oder nicht erreichten Schritten. Das war da meine Antwort drauf, aber ich fürchte, das würde Sie möglicherweise nicht ganz befriedigen, Herr Dr. Rhein, auf der Ebene des explikativen Diskurses? Oder kann vielleicht sonst jemand auf dem Podium da aushelfen?
Ja, ich habe die Frage natürlich befürchtet oder diese Reaktion.
Die musste kommen, sorry. Ja, genau, also wenn ich sie nicht gestellt hätte, hätte sie vielleicht ein anderer gestellt.
Keine Frage. Ich will auch die Notwendigkeit von Qualitätssicherung gar nicht in Frage stellen. Ich würde nur sagen, dass man nicht zu schnell in die Antworten gehen soll. Es gibt diesen Arbeitskreis 10 Jahre und komme ich hierher und sage, Sie sollen nicht so schnell in die Antworten gehen. Mir scheint es aber doch wichtig, dass man, wenn man sagt, man will Evaluation professionell betreiben, dann scheint es mir wichtig zu sein, dass man über Landkarten verfügt. Und dass der explikative Diskurs dient dazu, diese Landkarten zu gestalten. Das wäre vielleicht darum. Und dass wir uns dann Gedanken machen müssen, wie wir denn das Phänomen, was wir evaluieren wollen, auch, wie haben Sie geschrieben, mit belastbaren Daten in den Griff kriegen. Gut, das ist dann eine andere Diskussion, die muss man auch führen. Aber dann eben auf der Ebene des deskriptiven Diskurses und der Frage, wie man das Ganze methodisch handhabt.
Schönen Dank, Herr Rhein. Unser kleines Geplänkel hat jetzt dazu geführt, dass es Wortmeldungen gibt. Die erste von Professor Stölting und die andere von Frau Dr. Fischer-Blum. Bitte, Herr Stölting.
Ja, die Bestimmung, die präzise Bestimmung von wissenschaftlicher Qualität ist in der Tat schwierig. Aber in den Fächern, man ist nicht guter Wissenschaftler, sondern man ist guter Mathematiker, man ist guter Physiker, man ist guter Biologe. Man hat die Qualität in einem bestimmten Fach. In diesem bestimmten Fach gibt es, und das wissen die Leute, das sind häufig informelle Aushandlungsprozesse. Selbst ein Chemiker könnte schlecht sagen, was genau ein guter Chemiker ist, aber er weiß es. Und er wendet das an, häufig auch in informellen Gutachtungsprozessen. Und das gilt für die anderen Wissenschaftlerinnen auch. Das lässt sich nicht auf einen Standard addieren, sondern der ist jeweils spezifisch. Die Gefahr dabei ist, und das ist nun hochschulorganisatorisch interessant, finde ich, dass sich die Standards ändern und dass sich Wissenschaften entwickeln. Und dass häufig Innovationen, wirkliche wissenschaftliche Innovationen von denen, die bisher über die Standards gewacht haben, schlicht für Dilettantismus und Quatsch gehalten werden. Das Interessante für eine Institution, und das ist etwas, was, denke ich, noch zu wenig berücksichtigt wird, ist, dass die Institution so stabil sein müsste, dass sie diese Innovationen aushält und dass sie diese tragen kann. Wobei immer die Gefahr ist, dass es sich tatsächlich um Quatsch handelt, was da neu aufkommt. Also das wollte ich jetzt nur zur Qualitätsgeschichte sagen.
Dankeschön. Bitte, Frau Dr. Fischer-Blum.
Ich habe viele dieser Debatten geführt, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Und wenn Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mir vorgeworfen haben, ich hätte keine Definition von Qualität Ihnen anzubieten, dann habe ich das oft als Totschlagargument empfunden und konnte nur zurückspiegeln, Qualität ist eine dynamische Größe. Sie wird jeweils bei Ihnen im eigenen Bereich zwischen den Lehrenden und Studierenden jeweils im Konsens neu erarbeitet. Ich hätte große Schwierigkeiten, den Lehrenden so ohne weiteres mit dem Begriff Kompetenzen zu kommen und ihnen eine Definition abzuverlangen. Und zwar aus folgendem Grund. Mit dem Bologna-Prozess ist unter anderem eine weitere Hoffnung, wir haben ja mit dem Bologna-Prozess versucht, so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau hinzukriegen, ne? Eine Studienreform, eine Verbesserung in allem und jedem an diesen Universitäten und Fachhochschulen. Aber mit dem Bologna-Prozess ist eine Sache ganz sicher verbunden gewesen, und das ist diejenige, dass die Hochschulen in die Programmplanung für ihre Studienprogramme nicht mehr nur die Perspektive der Inhalte und der Lehrenden einnehmen, sondern auch die Perspektive der Studierenden. Wenn man diese ganzen Kompetenzdebatten in englischer Sprache mal anschaut, wie sie denn auf europäischer Ebene gelaufen sind, dann sind das lauter To-Do-Ziele, die die Studierenden erreichen sollen und die nachgewiesen werden sollen. Und als solche Debatte komme ich allerdings dann in allen Wissenschaftsbereichen, bei Biologen, Chemikern und bei allen durch, ohne auf Totschlagargumente zu geraten, weil der Anteil, dass wir nicht mehr nur für den Wissenschaftsbereich ausbilden, sondern auch für andere Berufsbereiche, der ist inzwischen leicht zu diskutieren. Das ist irgendwie rum in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Also ich bin ja jetzt hier so der einzige Vertreter der Fachhochschulen in diesem Podium. Und vielleicht ist das auch so, dass es bei uns ein bisschen einfacher sein könnte, über diese Kompetenzen und auch die Berufsfähigkeit und so weiter zu diskutieren. Also das mag ich durchaus auch zugeben. Aber nichtsdestotrotz, Herr Grünewald, gibt es auch bei uns sehr kluge Leute, die gewisse Vermeidungsstrategien damit versuchen, über so eine Diskussion zu erreichen. Also die Frage der Qualität und was ist Qualität, das diskutieren wir auch schon seit Jahren bei uns. Und die Frage auch der Messziele. Also ich komme immer wieder darauf zurück, es kann jeder für sich auch definieren, was ist für ihn der Kompetenzerwerb, der am Ende stehen muss, was möchte ich erreichen mit den Studierenden. Aber ich wiederhole mich hier, wir müssen mehr auf eine Output-Orientierung hinkommen. Und das heißt ja nicht, dass wir das andere gehen lassen müssen. Das heißt, wir können durchaus nach wie vor Prozessvariablen erheben oder Strukturvariablen, das halte ich auch für richtig. Aber wir müssen halt eben auch uns jetzt der Frage stellen, wie können wir in einem sinnvollen System, auch methodisch abgesichert, dass es nicht der Willkür und der Ungerechtigkeit immer wieder bezichtigt wird, wie können wir da gewisse Output-Kriterien definieren und das da auch für uns dann festmachen. Also da kommen wir nicht umhin.
Machen wir jetzt mal einen ganz kleinen Einschnitt, damit wir die Gelegenheit haben, zusammen das Thema nochmal aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Auf der Grundlage des bisher Gesagten ergeben sich zwei mögliche Schlussfolgerungen oder Blickrichtungen. Die eine ist Evaluation oder weitergefasst Instrumente der Qualitätssicherung können dienen der Organisation Hochschule als, ich sag's mal hässlich, Kontrollinstrument. Sie können andererseits dienen dem einzelnen Akteur, der Professorin, der Lehrenden, dem Dozenten als Instrument der Selbstreflexion. Das ist ein gewisses Spannungsfeld, weil Hochschulen ja inzwischen dazu neigen, die Evaluation nicht mehr der Freiwilligkeit oder der Beliebigkeit anheimzugeben, sondern weil sie üblicherweise verbindliche Regeln für die Evaluation aufstellen. Und dieses verbindliche Regeln rückt die Evaluation natürlich schon ganz gerne in den Verdacht, sie könne dazu dienen, einer misstrauischen Hochschulleitung Aufschlüsse über Unzulänglichkeiten zu geben. Und diese Aufschlüsse über Unzulänglichkeiten könnten dann ihrerseits wieder unangenehme Rückwirkungen entfalten, etwa auf so lästige Dinge wie Mittelverteilungsschlüssel, Finanzierung von Lehrstühlen, besserer mit besserer Ausstattung oder mit schlechterer Ausstattung. Also Selbstreflexion versus Kontrollinstrument. Wie stehen Sie dazu? Ich würde gerne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums bitten, hierzu ganz kurze Statements zu machen, ein, zwei Sätze, weil ich denke, wir schulden es dem Auditorium, wir schulden es dem Plenum, in die Diskussion einbezogen zu werden. Ich würde Sie gerne danach einladen, mitzudiskutieren. Aber machen wir dazu noch mal eine erste Runde. Vielleicht können wir jetzt umgekehrt beginnen bei Herrn Dr. Rhein. Bitte.
Also ich würde eindeutig Selbstreflexion benennen, dass die Funktion von Evaluation selbstreflexiv ist, weil Evaluation ein originärer Teil pädagogischen Handelns ist. Wenn man pädagogisch handelt, möchte man auch wissen, was die Effekte, was die Wirkungen sind im Austausch mit den Lernenden. Und Hochschullehre ist pädagogisches Handeln. Also in dem Moment, wo man Hochschullehre macht, egal welches Fach man vertritt, übt man einen sozialen, einen pädagogischen Beruf aus. Man muss sich tatsächlich in der Tat klar machen, dass man sich immer in einem Spannungsfeld zwischen äußerer Qualitätszumutung und innerem disziplinärem Anspruch und auch selbstgesetzten Standards bewegt. In Form von Selbstreflexion kann man dann aber wirklich den eigenen disziplinären Anspruch und die eigenen selbstgesetzten Standards aus dem Fach heraus prämieren. Und vielleicht noch ein Satz zu der Frage Verständigung über Qualität von Lehre und Studium. Ich denke, sie muss lerntheoretisch aufgeklärt und bildungstheoretisch fundiert sein. Das heißt, sie braucht einen Begriff davon, was es heißt zu lernen und was man sinnvollerweise unter Bildung verstehen kann. Sie kann nur diskursiv erfolgen, glaube ich, sowohl kollegial als auch womöglich im Dialog mit den Studierenden. Sie muss realistisch sein. Sie sollte kollegial verantwortet sein und das dann aber auch verbindlich, sodass es also eigentlich auch heißt, dass die Verständigung über das, was Qualität ausmacht, in den lokalen, also lokal dort hergestellt werden sollte, wo gemeinsam an einem Studiengang gearbeitet wird. Und sie ist sicherlich auch reflexiv, dass man immer wieder nochmal darüber nachdenken muss, ob die Auffassungen von Qualität noch zutreffen oder ob sich da was geändert hat.
Dankeschön, Herr Benedikt.
Also das kann ich in gewissen Punkten auch sehr unterstreichen. Also gerade die Frage der Selbstreflexion, die ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt jeder Evaluierung. Aber das andere möchte ich nicht wegschieben. Also für mich ist Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung auch ein Steuerungsinstrument der Hochschulleitung. Also insofern muss sich das beide irgendwie vereinen. Und das hat natürlich gewisse Gefahren, das sehe ich auch, gerade wenn man über Webesoldung nachdenkt und solche Dinge, dass da Emotionen mit verbunden sind, das kann ich Ihnen auch aus meiner früheren Vergangenheit schon sagen, immer dann, wenn der Versuch war, an Geld, an eine monetäre Größe, subjektive Einschätzungen zu hängen und die miteinander zu verbinden, dass es da Emotionen gibt, ist klar. Also sollte man aus meiner Sicht aber das nicht lassen, sondern das versuchen, in einem diskursiven Prozess, wie Sie das beschreiben, in einem kollegialen Prozess zu gestalten. Das heißt, Qualität sollte ausdiskutiert werden, die Frage gestellt werden, was sind bei dir die Kompetenzen, die du vermitteln möchtest? Möchtest du das mit in die Qualitätssteuerung bei dir mit ein oder aufnehmen? Und ein Punkt, der mir immer wieder vor die Füße gehalten wird oder vor die Füße geworfen wird, und den unterstreiche ich auch, von vielen Messen und von vielen Bewerten wird die Sau auch nicht fetter. Also man kann dann, wie Sie vorhin gesagt haben, mit vielen Kennziffern versuchen, noch die letzte Ecke zu steuern. Deshalb wird die Qualität auch nicht besser. Im Gegenteil, dann werden Leute immer noch mehr beschäftigt mit irgendwelchen Systemen und die Abneigung wird größer. Also insofern, man muss einen vernünftigen Mittelweg finden, man muss einen Diskurs finden und dann aber auch eingestehen, dass wir vielleicht nicht alles messen können und auch nicht alles messen wollen.
Schönen Dank. Gerade die beiden Beiträge in Verbindung miteinander, glaube ich, haben gezeigt, dass die Instrumente der Qualitätssicherung nichts sind und nichts vermögen, wenn nicht ihnen unterlegt ist oder ihnen vorgeschaltet ist, zwei Dinge eigentlich. Eine Professionalisierung der Hochschullehrenden und eine systematische Professionalisierung der Hochschullehrenden und auch eine Entwicklung ihres eigenen Ethos im Hinblick auf eine bestimmte Qualität. Und das in der Tat geht nur im Diskurs, aber als Zwischenbilanz sollte man, glaube ich, unterstreichen, das würde jedenfalls meinem Rollenverständnis auch entsprechen, dass man die Freiwilligkeit und die Selbstreflexivität des Evaluierens nicht in einen diametralen Widerspruch setzt zu einem gewissen zu definierenden und auch auszuhaltenden Steuerungsanspruch der Organisation Hochschule, einer Hochschulleitung. Herr Stölting.
Gegen die Selbstreflexion kann eigentlich niemand was haben. Und ich denke, das Durchsichtigmachen der Strukturen und Prozesse in der Hochschule, wofür ja die Evaluationsforschung dann auch da ist, zum wesentlichen Teil, sollte unterstützt werden. Das Einzige, was dagegen spricht, ist etwas Faktisches, was man nicht gut finden kann. Und das sind die sozialen Prozesse an den Hochschulen. Es gibt kaum eine Berufssphäre, die so von Eitelkeit durchsetzt ist wie die Hochschulen. Naja, gut, ich beziehe es mal auf die Hochschulen. Sie sind einfach, die Hochschullehrer sind eitel und ich nehme mich davon auch nicht aus. Das sind so die Strategien. Trotzdem, und deswegen fand ich den Titel der Qualitätskultur gar nicht schlecht, es kann so etwas wie einen sozialen, institutionalisierten Zwang zur Selbstüberprüfung der eigenen Qualität geben. Und das kann diskutiert werden und dafür sind die Evaluationsinstrumente, die dann auch öffentlich gemacht werden, sicherlich nützlich. Das andere, die andere Seite, also diese Kennziffernproblematik, ich glaube, Herr Lenzen war das, der von der Campuspolizei gesprochen hat, so schlecht finde ich das gar nicht. Also, dass man mal guckt, ob die tatsächlich alle ihre Dienstpflichten erfüllen, kann schon gut sein. Bloß das ist ja nicht das, was mit den Kennziffern erreicht werden soll. Wir haben bereits einfach statistisch gesehen einige Effekte dieser Kennziffern, nämlich die Zunahme in den Naturwissenschaften von Fälschungen. Das ist ein Problem, was es vor 20 Jahren schon gegeben hat, aber nicht in dieser Größe. Wir haben in den Nicht-Naturwissenschaften, nämlich in den Geisteswissenschaften, ein anderes Problem, was auch zunimmt, das ist das der Plagiate und der Selbstplagiate. Also dass Literaturlisten künstlich aufgepumpt werden, dass Kenntnisse vorgetäuscht werden, die gar nicht vorhanden sind. Sie können sich in vielen Fächern die Aufsätze mal vornehmen und gucken, wie lang die Literaturlisten sind, wo es einfach unwahrscheinlich ist, dass diese Literatur tatsächlich durchgearbeitet wurde. Das heißt, es entsteht, und die berühmten Zitierkartelle, also es entstehen Dysfunktionen, die möglicherweise Resultat dieser Bearbeitung mit Kennziffern sind und die man im Auge behalten sollte. Und schließlich als letztes vielleicht in dem Kontext nochmal zur Qualität und das im Zusammenhang damit. Man könnte halt überlegen, was will man ausbilden. Und was man ausbilden will, das soll gut sein. Also will man einen Maschinenbauingenieur haben? Und das soll ein guter, kompetenter Maschinenbauingenieur sein. Oder will man einen Kernphysiker haben und das soll ein guter Kernphysiker sein. Als Physiker, oder ich nehme mal Physiker, ein guter Physiker sein. Und ich denke schon, dass die Hochschullehrer wissen, was ein guter Physiker ist, sofern sie selber Physiker sind. Die Differenz zwischen dem Maschinenbauingenieur und dem Physiker besteht darin, dass der eine ganz präzise ausgebildet wird für eine bestimmte praktische Kompetenz, die auf dem Markt nachgefragt wird oder nicht. Und der Physiker hat erstmal Kenntnisse, die in unterschiedlichen Bereichen nachher eingesetzt werden können. Und das war ja eine der vornehmen Aufgaben der mitteleuropäischen Universitäten, dass sie Kompetenzen ausgebildet hatten, die sich dann später in der Berufssphäre weiter spezialisierten Juristen und was Juristen, Philologen und dergleichen, die in die unterschiedlichsten Berufssphären gingen, die die Kenntnisse brauchten, die auch die Wissenschaft mal durchgearbeitet hatten und dann alles Mögliche machten. Aber die mussten gut sein. Was?
Schönen Dank erstmal, Frau Dr. Fischer-Blum.
Auch wenn es eventuell nicht erwartet wird, ich habe nichts gegen Kontrolle. Ich habe sogar sehr viel für Kontrolle. Ich habe nur was dagegen, wenn automatisch damit verbunden wird, die Entscheidungsbefugnis zu entscheiden, was dabei rauskommt, wenn wir bei der Kontrolle etwas festgestellt haben, dass es aus dem Ruder gelaufen ist. Gegen die Kontrolle von außen zum Beispiel, ob die Hochschulen die Vorgaben der Politik erfüllen und die Mindeststandards der wissenschaftlichen Gesellschaften für die Lehre einhalten, haben wir inzwischen die Akkreditierung in der Bundesrepublik. Und das ist für mich, Göttin sei Dank, dass wir sie haben, im Verhältnis zur staatlichen Aufsicht. Akkreditierung ist eine reine Kontrolle. Die staatliche Aufsicht war auf rein formale Vorgaben angewiesen. Wir haben von außen eine weitere Kontrolle. Das sind die Ratings and Rankings. Ratings und Rankings für verschiedene Nutzergruppen, für verschiedene Anlässe. Mit diesen wird keine Entscheidungsbefugnis verbunden. Das sind im Endeffekt Anstöße, jedenfalls bisher. Ich habe noch nie ein Ministerium gehört, das die Nobelpreisträger gezählt hätte, bevor es uns Geld, den Universitäten und Fachhochschulen Geld gegeben hätte. Bisher sind die Ergebnisse von Rankings und Ratings jedenfalls offen für die Hereinnahme in die Selbstreflexion innerhalb der Hochschulen. In den Hochschulen ist die Frage der Kontrolle nochmal genau die gleiche. Die Verfahren, ob jemand seine Pflichten erfüllt, können so unaufwendig wie nur möglich sein. Meinetwegen auch quick and dirty. Für die Kultur innerhalb der Universität ist es nämlich nur wichtig, dass jeder weiß, was als Pflichtverletzung empfunden wird oder definiert wird und wie eine Pflichtverletzung geahndet wird. Was anderes braucht man dafür nicht. Wie jemand seine Aufgaben erfüllt, kann von Dritten, manchmal nicht mal vom Vizepräsidenten oder vom Dekan, tatsächlich qualitativ nicht richtig eingeschätzt werden. Das heißt, da sind Sie bei jeder Kontrolle schon auf den Dialog angewiesen. Ich denke, dass eine Hochschule sich intern einigen muss auf ein paar von diesen Indikatoren, die Herr Stölting schon in der ganzen Bandbreite in ihrer Gefahr aufgewiesen hat, die wir aber trotzdem brauchen, um nach außen Rechenschaft abzulegen und um intern ein Frühwarnsystem zu haben für die Prozesse, falls sie aus dem Ruder laufen, damit wir sie dann in die selbstreflexiven Verfahren innerhalb der Kollegien und innerhalb der Studierendenschaft eingeben können. Und von daher bin ich nicht gegen Kontrolle. Ich möchte nur, dass das Ergebnis der Kontrolle mit allen Perspektiven diskutiert wird.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt ein vergleichsweise differenziertes Bild erhalten über die Frage, welche Funktionen Evaluation der Lehre, Qualitätssicherung in der Lehre einnehmen könnte im Spannungsfeld zwischen Selbstreflexion und Kontrolle. Und ich hoffe auch, dass die Statements pointiert und auch provokant genug waren, um Ihre Zustimmungen oder Widersprüche zu provozieren, und würde jetzt gerne die Diskussion öffnen. Und jetzt ist immer dieselbe Situation, einer muss anfangen. Sie möchten sich bitte zu Wort melden, tun Sie das bitte ganz ungezwungen, wir haben Mikros und die kriegen Sie dann, und wenn Sie sich bitte kurz vorstellen möchten und dann Ihr Statement formulieren. Bitte schön.
Okay. Mein Name ist Lux, ich unterrichte an der TFH in Berlin. Ich will einen Aspekt herausgreifen, weil er provokatorisch ist. Die in der Wirtschaft seit Anfang der 70er Jahre gibt es Personalbeurteilungs- und Entwicklungssysteme. Dort gibt es allerdings in der Wirtschaft eine Hierarchie, wo die Vorgesetzten jeweils ihre Mitarbeiter beurteilen. Wir haben in den Hochschulen keine Hierarchie. Aber es müsste ja möglich sein, ich will auf den Aspekt kommen, um den es geht. Beurteilungen kann man ja schließlich auch unter Kollegen durchführen. Man könnte so etwas auch systematisieren. Man kann so etwas im Sinne einer rollierenden Gruppenbesetzung durchführen. Meine Frage, warum sträuben sich die Institutionen genau unter dem Aspekt, solche kollegialen Beurteilungen durchzuführen, die ja hilfreich sein können unter dem Gesichtspunkt der Selbstkontrolle, der Selbstentwicklung? Ihre Stichworte.
Ist das denn so, wenn ich etwas provokant zurückfragen darf, dass die Institution sich dagegen sträubt und dass es diese Instrumente nicht gäbe? Also ich habe jetzt gerade spontan den Begriff des Peer Reviewing im Kopf gehabt, aber da sind jetzt andere hier kompetenter zu antworten. Vielleicht.
Die Angst bezieht sich ja nur, genauso wie bei den Schulkollegien auch, darauf, als Person beurteilt zu werden von den Kolleginnen und Kollegen. Und die Parallele, die Sie aus den Unternehmen gezogen haben, heißt, dass Personen beurteilt werden und Karrierechancen beurteilt werden. Niemand, jedenfalls inzwischen, als wir angefangen haben 1994, da war der Widerstand gegen Evaluation von Studium und Lehre als Studienfachevaluation relativ groß, weil alle Leute eben befürchtet haben, dass sie als Personen beurteilt werden und ihre Karrierechancen damit beeinflusst werden. Als kollektives Ereignis, also als kollegiales Ereignis eines Studienfaches, eines Studienprogrammes, ist das Peer Review inzwischen ein relativ gängiges Verfahren geworden und ich sehe auch nur noch selten Angstschweiß auf den Stirnen der Evaluierten. Bei der anderen Sache, ob sie es je durchsetzen können, dass Gleichberechtigte untereinander rotierend sich gegenseitig beurteilen mit dem Ergebnis, dass Gehaltskürzungen oder Gehaltsverbesserungen dabei heraufkommen, da hätte ich meine Zweifel. Ich halte mehr davon, über Gehaltsverbesserungen Anreize zu setzen.
Herr Stölting, Sie auch?
Ich denke, dass innerhalb der Universität solche Begutachtungen außerordentlich schwierig sein werden, schon weil die Kollegen in der Regel einander nicht lesen und sich nicht für das interessieren, was die Nachbarn machen im Nachbarzimmer. Das wird man auch nicht ändern können, denke ich. Das Peer-Review-Verfahren und die Einschätzung von wissenschaftlicher Reputation geschieht selten an den wissenschaftlichen Institutionen, sondern quer dazu, in den Fachverbänden, unter den Kollegen, die sich gegenseitig tatsächlich lesen, die sich auf Tagungen treffen und ihre wechselseitigen Artikel und Arbeiten lesen. Dort wird festgelegt, was für eine Reputation jemand hat. Die Peer-Reviews-Verfahren gehen nie an einer Universität, sondern sie gehen immer quer über alle möglichen Fachvertreter. Die Peer-Review-Verfahren sind in dieser Weise eingeführt. Sie haben auch eine Problematik, möglicherweise ein inhärenter Konservatismus, aber wir haben kein anderes Mittel, damit umzugehen. Man müsste etwas finden, wo Innovation möglich ist, auch unter Umständen gegen die Peers. Das wäre eine Frage, aber das ist eine ganz praktische Sache. Aber ich würde diesen Gesichtspunkt immer auch mit im Kopf behalten, dass jeweils für die unterschiedlichen Fächer es eine Öffentlichkeit gibt, in die die Universität reinragt, aber in der die Universität jeweils kein gestaltendes Element ist.
Gibt es weitere Beiträge? Bitte schön.
Mein Name ist Eva Toff von der Fachhochschule Nordwestschweiz in eben der Schweiz. Ich würde gern was zu dem anknüpfen sagen, was Dr. Rhein gesagt hat, die Sinnhaftigkeit im Zusammenhang mit Qualitätsmanagementsystemen. Wir stecken im Prozess an unserer Fachhochschule, dass wir versuchen, Qualitätsmanagementsystem zu erarbeiten, was insgesamt für die Hochschule gelten soll, an der 9 unterschiedliche Fachbereiche untergebracht sind. Und wir haben in dem Prozess der Erarbeitung sehr stark dieses Spannungsfeld gespürt und um das gerungen zwischen Kontrolle und Reflexionsmöglichkeit oder Chance andererseits. Und wir sind dann dazu gekommen, uns zu überlegen, welche Befragungen brauchen wir, um zum Beispiel einen Studiengang oder die Lehre zu evaluieren, sondern haben angefangen, uns Fragen zu stellen. Also, welches Verständnis von Qualität haben wir auf welcher Ebene und warum will beispielsweise die Leitung bestimmte Dinge evaluiert haben und was braucht der Fachbereich und was braucht da die Leitung des Fachbereichs und was brauchen die Dozierenden und Dozenten und die Studierenden. Und mit der Beantwortung dieser Fragen sind auf einmal andere Dimensionen der Qualitätsentwicklung deutlich geworden, nämlich der Versuch, Antworten auf diese Frage zu geben, hat beispielsweise dann dazu geführt, sich zu überlegen, welche Instrumente sind tatsächlich sinnvoll und wie wird mit den Daten umgegangen im Sinne von, wer braucht die Information, zu welchem Zweck und was geschieht mit diesen Daten. Also wer ist Adressat des Reportings und auch in Bezug auf die Kommunikation, wer soll informiert und adressiert werden mit den Ergebnissen, an welcher Stelle?
Ich glaube, wir sammeln erstmal besten Dank. Wir sammeln noch ein klein wenig. Es gibt jetzt eine Wortmeldung. Hier habe ich jetzt die Reihenfolge vertauscht. Okay, das Mikro ist da angekommen, wo es hinkommen soll und Sie geben es dann bitte weiter. Schönen Dank.
Ja, mein Name ist Höpfel, komme aus Karlsruhe, Fachhochschule Karlsruhe. Ich denke, wir sollen auch bei der Evaluation noch mal drauf zurückkommen, auf das Grundsätzliche, dass auch die Evaluation eigentlich outcome-orientiert sein soll. Also so ähnlich, wie meine Vorrednerin jetzt eigentlich auch in Einzelpunkten genannt hat. Das heißt, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Es soll doch eigentlich versucht werden, dass die Lehre verbessert wird, natürlich durch Selbstreflexion, aber es soll ja vor allem den Studierenden auch zugutekommen. Und eben auch in diesem Sinne, dass man überlegt, wer soll die Ergebnisse dann bekommen und wer soll eigentlich davon profitieren. Und es ist von daher, glaube ich, nicht allein dann wirklich mit der Selbstreflexion getan. Die Studierenden müssen irgendwie auch eine Reaktion sehen, erfahren, dass aufgrund ihrer Bewertung sich irgendwie was ändert. Wenn sich nämlich nichts ändert, dann werden die irgendwann die Mitarbeit verweigern und dann kann man das Ganze einstampfen. Also von daher, glaube ich, gehört schon beides dazu, dass man zum einen natürlich nicht jetzt jedes einzelne Ergebnis vornimmt und dann der Hochschulleitung, Dekanat und so weiter vorlegt. Wir machen das zum Beispiel so, dass die Ergebnisse nur dann automatisch dem Dekan vorgelegt werden, wenn sehr schlechte Ergebnisse vorliegen. Ansonsten erhält es nur der Dozent selbst, sonst niemand. Ja, und wir haben eigentlich recht gute Erfahrungen damit gemacht, das ist jetzt soweit Ruhe. Und die Studierenden sind auch zufrieden, die sehen zumindest mal die gesamten Ergebnisse, wie viel Dozenten haben wie abgeschnitten. Und die sehen dann auch, wer gut, beziehungsweise wie viele gut, wie viele schlecht abgeschnitten haben. Und ich kann Ihnen versichern, die wissen sehr wohl, wer schlecht abgeschnitten hat.
Dankeschön. Jetzt muss ich nochmal versuchen, also das Mikro geht jetzt an den Herrn und dann kommt es zu Ihnen, ja? Bitteschön.
Ich glaube, dass die Ängste, Wolfram Dietrich, HAW Hamburg, ich glaube, dass die Ängste nach wie vor da sind. Zwei kleine Beispiele, ein extremes. Also da sind nach wie vor Ängste, was passiert mit den Daten. Ein Professor, der weiß, dass jetzt gerade sein Unterricht abgefragt wird, sagt zu den Studenten, je besser die Ergebnisse ausfallen für mich, desto leichter wird die Klausur. Zweites Beispiel, das ist so passiert. Zweites Beispiel, etwas moderater vielleicht. Wenn Sie etwas Gutes entdecken an meiner Lehrveranstaltung, dann schreiben Sie das bitte in den Fragebogen. Wenn Sie was Schlechtes entdecken, dann sagen Sie es bitte mir. Das wäre ja dann schon ein gutes Ergebnis.
Dankeschön. Wir sammeln noch ein klein wenig die Dame hier vorne in der dritten, vierten Reihe. Sie haben ein Mikro gekriegt. Hat sich erledigt. Dann die beiden Herren oben. Sie haben das Mikro schon. Bitte.
Mein Name ist Gerd Köhler, ich bin Mitglied des Hochschulrates der Universität Frankfurt. Kleine Anmerkung zu dem Stichwort Peers. Wer sind Peers? Peers sind anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie vertreten die Mehrheit in ihren jeweiligen Fächern. Sie sind Repräsentanten der herrschenden Lehre. Und das, worum es heute geht, sind Reformen, Veränderungen, kreative Weiterentwicklung. Und ich sehe da häufig sozusagen Brüche, weil diese Peers nicht die Motoren von Veränderung sind. Nicht die Querdenker per Definition. Zweite Anmerkung zu unserer Diskussion. Ich denke, wir haben zwei verschiedene Richtungen, in die wir diskutieren. Das eine ist, und das stand ja am Anfang der Akkreditierungsprozesse oder der Qualitätsdiskussion, wir wollten eine inhaltliche Studienreform. Neue Studiengänge sollten sagen, wofür sie gut sind. Und in diesem Prozess sollten sie sagen, den State of the Art in der wissenschaftlichen Diskussion, den State of the Art in der hochschuldidaktischen Darbietung bringen. Sie sollten die Frage nach dem Verhältnis von Studium und Beruf deutlich machen, also aufzeigen, wofür diese Studiengänge qualifizieren. Ich habe den Eindruck, dass dieser Diskurs, der zunächst einmal ein Diskurs zwischen den Lehrenden und Lernenden sollte, möglicherweise unter Einbeziehung von Stakeholdern, dass der mehr in den Hintergrund tritt und wir heute mehr über Managementreformen diskutieren. Ob die Strukturen richtig sind und wie die Sanktionsmechanismen und ob wir Kontrolle brauchen. Wir brauchen erstmal die inhaltliche Diskussion. Und vielleicht sollten wir das ein bisschen hintereinander machen, denn wenn wir es gleichzeitig tun, sagt jeder, bevor ich mich jetzt in eine offene Evaluation mit einer Analyse nicht nur meiner Stärken, sondern Schwächen begebe, bin ich doch vorsichtig, wenn davon nachher die Indikatoren oder da sich das niederschlägt in den Indikatoren, nach denen die Hochschulleitung die Mittelvergabe zwischen den Fachbereichen organisiert. Oder, Stichwort war ja gefallen, wenn meine persönlichen Beurteilungen dann Grundlage für die Zulagen bei Gehältern oder Webesoldung sind. Also diese Sanktionen verhindern doch eine offene Diskussion, die wir eigentlich bräuchten, wenn wir inhaltlich ein Stückchen vorankommen wollen.
Noch eine Wortmeldung, dann müssen wir ein klein wenig bündeln. Bitte schön.
Wolf-Dietrich Webler, Bielefeld. Ich möchte mit dem Thema der Podiumsdiskussion vor Augen vor allem über Lehrevaluation und Studiengangsevaluation sprechen. Die Frage der Qualität hat ein Brite, britisch Knapp, Ball, 1985 zusammengefasst, Fitness for Purpose. Das heißt, Eignung für die Ziele, Eignung für den Verwendungszweck. Das heißt, die ganze Diskussion müsste also erstmal mit den Zielen, mit dem Verwendungszweck beginnen. Und es kann eigentlich bei Studiengängen nicht darum gehen, dass jeder einzelne Lehrende, jeder einzelne Professor festlegt, was die Ziele sind, sondern es gibt objektive Ziele und insofern gibt es auch Kriterien für diese Qualität. Wir haben dann eine Kaskade, nämlich eine Prüfung der Qualität der Ziele, also der Eignung der Ziele, zum Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung, für Berufsausbildung. Wir haben dann eine Prüfung der Qualität der Prozesse, die zu diesen Zielen führen sollen, und damit auch eine Prüfung der Qualität der Beiträge der Hochschullehrer zu diesen Zielen. Und dann haben wir die Methoden, die die Messung erlauben, inwieweit die Qualität eingehalten wird. Also insofern glaube ich schon, dass es sich um eine klare Struktur handelt und dass auch klar eingrenzbar ist, was denn Qualität im Einzelfall, in diesem Fall im Einzelfall jedes einzelnen Studiengangs heißen kann.
Besten Dank. Ich lasse jetzt aufgrund der Dringlichkeit noch eine Wortmeldung zu, die mir sehr intensiv vermittelt worden ist. Und dann würde ich gerne im Interesse der Zeit, wir haben 6 Minuten vor 15 Gut. Uhr und Sie brauchen eine Kaffeepause, ich auch.
Mir wird immer nachgetragen, ich würde nicht so knapp reden. Deswegen will ich mich dieses Mal bemühen. Mein Name ist Thorsten Schomann, ich komme von der FIBA, einer Akkreditierungsagentur. Ich bin inzwischen seit etwas mehr als 10 Jahren in Evaluation und dann in Akkreditierung tätig. Und mir scheint, dass die Diskussion, und das seit 10 Jahren, immer wieder hängen bleibt an dem Punkt Bewertung des einzelnen Lehrenden. Und ich finde, da wurde ganz zu Recht angemerkt, dass da Ängste auftauchen und dass da auch Schwierigkeiten entstehen. Wir führen bei Evaluation oder bei Akkreditierung natürlich Gespräche mit Studierenden. Und glauben Sie mir, die Probleme, die die Studierenden ansprechen, sind seltenst bezogen auf einen spezifischen Lehrenden, sondern haben in der Regel etwas zu tun mit der Organisation des Studiums und mit der Information über das Studium und über die Rahmenbedingungen. Insofern meine ich, dass eine Evaluation, die sich rein darauf bezieht, wie die Qualität des einzelnen Lehrenden ist, sich unnötig Steine in den Weg legt und darüber hinaus möglicherweise nicht zur Lösung der wirklichen Probleme beiträgt. Vielen Dank. Ich hoffe, das war kurz genug.
Besten Dank. Ich möchte jetzt versuchen, die Wortbeiträge zu bündeln oder bündeln zu lassen in einem Abschlussstatement für dieses Podium, dem das ich gerne überantworten möchte, Frau Dr. Fischer-Blum, mit der Einladung an die anderen Teilnehmer des Podiums kommentierend zu ergänzen, wenn Sie das Bedürfnis dazu verspüren. Viele der Wortbeiträge, die wir jetzt aus dem Plenum gehört haben, haben zu tun mit Vorbehalten hinsichtlich der missbräuchlichen Verwendung von Evaluationsverfahren und Evaluationsergebnissen, hinsichtlich nicht ausreichend geklärter Grundlagen, hinsichtlich nicht hinreichend erfolgter Verständigung über gemeinsame Ziele und dergleichen. Ich möchte für mein Empfinden dazu nur das eine sagen: Das muss mindestens als Appell an jene verstanden werden, die sich verschrieben haben der Evaluationsforschung, der Entwicklung und Verfeinerung der Methoden, diese unerwünschten Effekte auszusteuern. Und dazu nur eine ganz kurze Bemerkung. Sie wissen ja, in der deutschen Wissenschaftslandschaft gibt es eine hohe Priorität für die Forschung, und die Bewertung von Forschungsleistungen hat viel früher zu einer methodischen Diskussion geführt als die Bewertung von Lehrleistungen. Im Bereich der Lehre sind wir eigentlich immer noch auf dem Stand, dass man sagt, so richtig geht es eigentlich gar nicht mit quantifizierenden Methoden. Früher lautete das Verdikt in der Forschung auch so. Dann sind irgendwann über die reine Zählung von Drittmitteleinwerbungen hinaus Impact-Faktoren erfunden und berücksichtigt worden. Herr Stölting hat vorhin auch Zitierkartelle angezeigt als sozusagen Kollateralschaden dieses Phänomens. Aber die Methodenforschung ist natürlich dabei und ist auch durchaus in der Lage, auch solche Effekte auszusteuern durch Verfeinerung der Rechenmodi, der Algorithmen. Und ich selbst bin überzeugt, dass das für die Lehre durchaus auch geht, wenn man nur dem der Entwicklung solcher Methoden eine ausreichend hohe Priorität gibt. Aber das war, entschuldigen Sie bitte, nur eine kleine biografische Mitteilung am Rande. Jetzt würde ich gerne abschließend für dieses Podium Frau Dr. Fischer-Blum das Wort geben und Sie fragen nach unserer Diskussion unter dem Stichwort Professionalisierung der Evaluation. Was macht denn den Evaluator oder die Evaluatorin aus? Können Sie denn so ein Anforderungsprofil für dieses zukünftige Berufsbild charakterisieren?
Darf ich auch noch vorher eine Bemerkung machen? Ja, diese Fragestellung, ob Lehre messbar ist oder nicht, begleitet uns ja tatsächlich schon sehr lange. Es wird immer gesagt, in der Forschung gäbe es einen Konsens darüber, wie Forschungsleistungen beurteilt würden. Aber was glauben Sie, warum der Wissenschaftsrat in seinem Pilotprojekt zu Ratings und Rankings innerhalb der Forschung erstens die Fachzuschnitte der DFG übernommen hat und zweitens ein Peer Review mit einbezogen hat, jenseits der Indikatorenmodelle? Und das Ergebnis, sowohl in der Chemie als auch in der Soziologie, ist allen wahrscheinlich hier im Raum bekannt. Es ist das gleiche Problem, was wir innerhalb von Studium und Lehre haben. Welcher Einheit wird die Leistung zugemessen? In der Soziologie das Problem, dass die Menschen sich nicht einigen konnten darauf, wie groß die Einheit ist, die hier beurteilt werden soll. Zum großen Teil eine einzelne Professur, in der Chemie aber ähnliche Auseinandersetzungen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir nicht langfristig auch zu Indikatoren innerhalb der Lehre kommen können. Das Problem ist, dass die Lehre von so vielen gemeinsam verantwortet wird und wir da gar nicht anzufangen brauchen, Herr Schumuck, einzelne zu beurteilen. Nutzerorientierung, ich sage es nochmal ganz doll, ganz groß, ne? Bitte, Evaluation, immer Nutzerorientierung. Die Frage, die wir hier nochmal beantworten sollten, lautete, was wird 2015 in der Evaluation sein? Wird es dann, wie werden die Evaluatoren aussehen? Wird es irgendwie, wie war das Wort? Chief Quality Officer geben? Ich denke, wir werden uns vor allen Dingen entscheiden müssen, was wir denn werden wollen. Hochschulplaner, so wie früher? In den 70er Jahren, diejenigen, die dort immer berechnet haben und die Strukturen entwickelt haben, wie Hochschulen sich weiterentwickeln sollen, auf ministerialer Ebene, in Universitäten und in Fachhochschulen. Das sind diejenigen, die die Zahlenwerke jeweils so aufgelegt haben, wie der Auftraggeber es gerade brauchte. Möchten wir Bestandteile der Organisationsentwicklung werden, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir coachen wollen. Das heißt, diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen in ihren Organisationseinheiten, unterstützen in ihrer Weiterentwicklung. Oder ob wir die Hochschulleitung oder andere darin unterstützen wollen, rationalisiertere Methoden innerhalb der Universität einzuführen. Wenn, so wie ich das vorhin ausgeführt habe, Evaluation als Bestandteil der informierten Selbststeuerung sich herausschälen sollte, was es so in den letzten Jahren jedenfalls getan hat, im Verhältnis zur Akkreditierung, im Verhältnis zu Rating und Ranking und im Verhältnis zur Hochschulplanung. Dann brauchen die Menschen, die daran arbeiten, also Sie, vielleicht ich auch noch, ich weiß es nicht, erstens eine Haltung, die bedeutet es, als Mensch immer ergebnisoffen in alle Untersuchungen und Verfahren reinzugehen. Zweitens, ein berufliches Ethos, das bedeutet, dass Befragungen und Untersuchungen bitte nach den Standards der empirischen Sozialforschung durchgeführt werden, damit sie eben nicht uns immer wieder um die Ohren gehauen werden können als willkürlich. Und drittens, dass die Standards für Verfahren der Bewertung und Verbesserung als professionelles Selbstverständnis vor uns hergetragen werden. Die drei wesentlichen Stichworte, ich sage sie nochmal, lauten da, für das genauere Fachwerk kann man dazu inzwischen nachlesen. Die drei wesentlichen Stichworte heißen, die Verfahren zur Qualitätsbewertung müssen unabhängig sein, sie müssen fair durchgeführt werden und der Aufwand muss irgendwo im Verhältnis zum Nutzen stehen.
Vielen Dank für ein klares Plädoyer, das gewiss noch ergänzt werden möchte. Herr Stölting?
Ich mache es mal idealtypisch, was die Lehre angeht. Ich könnte mir noch viel radikalere Reformen in der Lehre vorstellen. Und zwar, wir haben doch in allen Fächern, soweit ich es überblicke, und ich vermute, es sind tatsächlich dann alle, auch die, die ich nicht überblicke, gibt es Elemente, die sehr viel stärker standardisiert werden können. Die sind auch einem E-Learning zugänglich. Das sind so richtig, wo man Elemente in allen Fächern, wo was gewusst werden muss, wo gebüffelt werden muss, schlicht Kenntnisse, die dann auch abgefragt werden können, und zwar hoch standardisiert. Das ist etwas vollkommen anderes. Und da wird der Erfolg, ist dort messbar, überprüfbar, aber die Fächer bestehen nicht nur daraus. Und gerade für die akademische Lehre ist es entscheidend, dazu, also das ist gewissermaßen die Voraussetzung, dazu Seminare, Arbeitsgruppen, studentische Forschungsgruppen oder Forschungsgruppen mit Studenten zu haben, in denen tatsächlich intensiv gearbeitet wird, diskutiert wird und geforscht wird. Und ich meine These ist, das ist nicht messbar. Da ist der Erfolg nicht messbar, aber das ist zumindest gewissermaßen die zweite Säule, die zweite unabdingbare Säule zur Lehre. Das heißt, ich habe einen Teil, den ich messen kann, wahrscheinlich, und ich habe einen Teil, den ich gar nicht messen will, das würde nur stören. Aber der hocheffizient sein kann, wenn die Lehre gut ist. Wie man das dann formalisieren kann, dafür fehlt mir die Fantasie. Ich glaube auch nicht, dass es formalisierbar ist, und es geht dann eben, wie üblich wissenschaftliche Qualität eingeschätzt wird, über Gerüchte.
Dankeschön, auch für die Frische Ihrer Darbietung. Herr Benedikt?
Auch kurz wegen der Zeit zwei Schlagworte. Also aus meiner Sicht, Studienerfolg ist messbar. Es kann einen Konsens darüber geben, wie wir das erreichen. Aufgrund der Diskussion Übertragbarkeit von privatwirtschaftlichen Ideen auf Hochschule, da mache ich ein Fragezeichen hin. Also da gibt es Besonderheiten, und das ist nicht nur in Berlin so, sondern auch in anderen Hochschulen. Und der dritte Punkt, also wir sollten auch wirklich das Ziel nicht vor Augen oder verlieren, dass also die Evaluierung insbesondere Instrument ist, dass Studierende mit den Lehrenden in Diskurs kommen, ins Gespräch kommen, um die Lehre zu verbessern.
Dankeschön. Herr Dr. Rhein, letztes Wort.
Ja, Sie hatten gefragt, wie sieht der Evaluator im Jahre 2015 aus? Ich antworte mal utopisch. Der Evaluator ist wissenschaftstheoretisch gebildet, er ist organisationstheoretisch erfahren und beratungswissenschaftlich qualifiziert. Er besitzt eine intellektuelle Neugierde auf die Fächer selber in Bezug auf ihre epistemischen, poetischen und kritisch-intellektuellen Potenziale. Er interessiert sich dafür, was in den einzelnen Disziplinen beforscht wird, warum sie es beforschen und wie man die Forschungsergebnisse verwendet, wie man das wissenschaftliche Tun erlernen und weitergeben kann. Und er kennt sich mit den verschiedenen Fachkulturen aus, weil er weiß, dass unterschiedliche Disziplinen eben unterschiedliche Zugriffe auf Realität und unterschiedliche Formen der kognitiven Aneignung von Realität ausgebildet haben.
Sie sehen, meine Damen und Herren, eine ganze Forschergruppe in einer Person. Wir arbeiten dran, 2015, bis dahin ist es ja auch noch ein wenig. Die Podiumsdiskussion jetzt zu beenden, bedeutet nicht, die Diskussion zu beenden, aber wir alle, Sie, wir hier haben uns jetzt, glaube ich, verdient, ein wenig Bewegung zu haben, einen Kaffee zu trinken, uns etwas zu erfrischen. Und die Diskussion soll weitergehen. Für diesen Auftakt danke ich allen auf dem Podium und allen im Plenum. Und ich wünsche Ihnen weiter einen informativen und einen guten Tag. Vielen Dank.